Literaturradio Bayern. Kanal LRB.
Interview. Die kleine literarische Sternwarte Astrolibrium Arndt Stroscher und Dr. Uwe Kulnig gemeinsam unterwegs zu einem besonderen Spaziergang. München im Frühling 1919. Was für eine Zeit. Diejenigen, die den Ersten Weltkrieg überlebt hatten, sollten sich eigentlich des Lebens freuen und in die goldenen 20er Jahre tanzen, durch die Straßen einer wundervollen Stadt im Aufbruch. Und doch schleichen sich die ersten braunen Häuser in das aufstrebende Straßenbild. Revolution, Umbruch und unruhige Tage fordern zahllose Opfer. Verluste bestimmen das Leben. Und wer sie überstehen will, muss versuchen, im Tanz des Vergessens neue Lebenskraft zu finden. So wie die junge Lou, die sich in das Münchner Bohème-Leben stürzt, nachdem ihr Verlobter den politischen Wirren zum Opfer gefallen ist. Heidi Rehn tanzt ab dem 1. Juli den Tanz des Vergessens mit ihren Lesern und setzt nach der Sommer der Freiheit ihr Kaleidoskop eines Jahrhundertbeginns mit einem bewegenden Gesellschaftsroman bei der Verlagsgruppe Drömer Knauer fort. Grund genug, sie zu einem besonderen Spaziergang durch ihr und auch unser München zu begleiten und die Schauplätze des Romans mit dem Hier und Heute zu vergleichen. Unter der Überschrift »Mit Mark Twain zum Mississippi« – leider nicht möglich – »Mit Ernest Hemingway nach Pamplona« – schon zu spät – »Mit Heidi Rehn durch München« – jederzeit – folgen wir der in Koblenz geborenen Schriftstellerin und begeben uns auf die Spuren ihres Romans. Heidi Rehn, ganz kurz vor dem Spaziergang mit den Münchner Büchermenschen zu den Schauplätzen von »Tanz des Vergessens«. Vielen Dank, dass wir ein kleines Interview für Literaturradio Bayern führen können. Wenn du deine Leser zum Tanz des Vergessens aufforderst, was wird ihnen anschließend unvergessen im Gedächtnis bleiben?
Sie erleben den Roman, die Schauplätze, wie sie heute sind und wie sie damals waren und wie sie in meinen Roman Eingang gefunden haben. Und ich hoffe, sie werden künftig durch die Stadt gehen und immer so ein bisschen an Lou und ihren Tanz des Vergessens denken. Was damals passiert ist, was diese Mauern, diese Bäume, diese Ecken alles erlebt haben und was sie heute erleben und wie sich das zusammen vermischt.
Du näherst dich jetzt in deinen Romanen einer ziemlich interessanten gesellschaftspolitischen Phase im Aufbruchsdeutschland nach dem Ende des Ersten Weltkriegs. Was macht diese Stimmung, diese Phase für dich literarisch so interessant?
Die Menschen haben nach dem Ersten Weltkrieg erstmal eine wahnsinnige Hoffnung gehabt, dass es besser wird. Die Regierung ist gestürzt worden, es gab jetzt eine Republik, Frauen durften wählen. Es klang alles so optimistisch, so wunderbar, glaube ich, nach dem, was hinter ihnen lag. Und dann erleben sie sehr schnell, dass sie auf dem Boden der Realität ankommen. In München der Putsch der Räteregierung, die Niederschlagung, die sehr grausam war. Danach das Aufkommen der rechten Kräfte. Ja, ich glaube, das ist eine Zeit, in der jeder jeden Tag irgendwie sich aufs Neue gefragt hat, was passiert, was ist heute Abend, was ist heute Morgen, also was habe ich erlebt bis heute Abend.
Und trotzdem lässt du deine Protagonisten in dieser Aufbruchstimmung doch relativ ungeschützt in das reinrasseln, in das sie eigentlich reinrasseln müssen. Oder hältst du deine schützende Hand drüber?
Ich glaube, das ging ja gar nicht. Sie müssen das erleben, weil die Menschen damals haben das ja auch erlebt. Wir sehen das von heute aus und wissen, was passiert ist. Die Menschen damals wussten das nicht genauso wenig, wie wir wissen, was morgen ist, was morgen auf uns zukommt. Und ich glaube, das muss man auch zeigen. Ja, das ist natürlich eine Form von Realismus, aber es ist leider so. Das Leben ist so. Ich weiß nicht, was morgen passiert. Und da muss ich meine Figuren auch hinführen, weil ich will den Menschen oder meinen Lesern ja auch zeigen, was mit Menschen passieren kann und was sie vielleicht selber daraus ziehen können für sich, fürs eigene Leben.
Was mich fasziniert, starke Frauenfiguren sind so das Wesensmerkmal dieser Romane. Frauenfiguren, die in der damaligen Zeit noch nicht die Durchschlagskraft hatten, die sie vielleicht heute hätten, wenn sie ihr Wort politisch ins Gefecht führen. Würdest du ihnen gerne in deinen Romanen mehr Durchschlagskraft verleihen, so ganz von innen raus?
Klar, als Frau hätte man das gerne, dass Frau mehr auf Frauen gehört wird und Frauen einfach mehr zu sagen hatten. Aber ich finde, diese Frauen, die haben damals für das, was sie machen konnten, enorm viel geschafft. Man darf nicht vergessen, das Wahlrecht, das allgemeine freie Wahlrecht wird in Deutschland eingeführt nach dem Ersten Weltkrieg. Frauen durften erstmals beteiligt sein an dem, was passiert, politisch, gesellschaftspolitisch. Auf sie wurde plötzlich gehört. Eine Frau hat eine Rede gehalten im Reichstag zum ersten Mal. Also Frauen hatten damals schon, finde ich, für das, was sie erreichen konnten, sehr viel erreicht.
Hast du dir Gedanken darüber, wie sich eine Heidi Rehn mit ihrem komplexen Charakter, mit ihrer gesamten Emotion, mit all ihrem Wissen 1919 gefühlt hätte?
Ja, natürlich, weil auch wenn meine Figuren eigenständig sind, aber da ist doch immer sehr viel auch von mir drin, weil ich erlebe ja die Welt so, wie ich sie dann schildere und beschreibe es letztlich ja trotz allem Versuch, in ihre Rolle zu schlüpfen, aus dem, was ich bin, was ich mir vorstellen kann. Und andererseits, denke ich, macht das ja auch gerade das Besondere aus. Also das zeigt ja, dass es mein Roman ist, weil ich das so schreibe und weil da eben doch wieder sehr viel von mir selber drin steckt. Und natürlich würde ich mir wünschen, ich wäre damals wahnsinnig mutig gewesen, hätte die Barrikaden gestürmt und alle zu Glück, Wohlstand, ewigem Frieden und Freiheit geführt.
Und jetzt gehst du als Schriftstellerin einen für mich völlig neuen Weg. Normalerweise wird geschrieben, man setzt sich zu Hause ins Kämmerlein, wartet auf die Kritiken, schluckt die ein oder andere Kritik runter, freut sich über die nächste. Eine Heidi Rehn geht spazieren, und zwar mit ihren Lesern, an die Schauplätze ihrer Romane und versucht, das mit dem Hier und Jetzt zu vergleichen und den Roman vielleicht aus einer ganz anderen Sicht nochmal ins Blickfenster zu rücken. Wo kam diese Idee her?
Ich glaube, das hängt damit zusammen, dass dieser Roman für mich so ganz besonders ist, weil er in München spielt, an Orten, die ich nahezu täglich sehe und ich eigentlich selber auch immer gedacht habe, ah, da ist Lou dann und dann und dann passiert ihr das und das. Und dann war plötzlich die Idee da, dass jetzt nicht nur so in meinem engsten Freundes- und Bekanntenkreis, die gerade mal das Pech haben, mit mir da entlang zu gehen, zu vermitteln, sondern dass ich diese Chance habe, hier in München, zumindest für die Münchner oder die Leute aus der Münchner Umgebung, ihnen das wirklich mal selbst zu zeigen und zu sagen, wenn ich hier langradle, dann sehe ich das so, wie das damals in meinem Roman war und das ist aus dem und dem Grund und dann passiert das und das in meinem Roman an dieser Stelle und das hat die und die Bedeutung und es ist einfach so meine eigene Begeisterung und Faszination, die ich da ein bisschen vermitteln will und erhoffe mir natürlich so durch das Feedback mit meinen Lesern, dass da auch für mich wahnsinnig viel Neues, Interessantes rauskommt.
Wäre dir das jetzt am liebsten, wenn jemand mit dir spazieren geht, der einen Roman noch nicht gelesen hat oder mittendrin steckt oder ihn schon gelesen hat? Was wäre so deine perfekte Ausgangssituation für diesen Spaziergang?
Ach, ich glaube, die gibt's gar nicht, weil ich glaube, ich fände es spannend, wenn jemand mitgeht, der das schon gelesen hat und der mir dann sagt, ja, das stelle ich mir dann so und so vor. Aber ich finde es genauso spannend, das jemandem zu zeigen, der jetzt überhaupt noch nicht weiß, um was es geht und dem ich das jetzt erstmal so erzähle, wie ich das sehe und wie ich denke und warum und wieso und der das dann hinterher liest oder sagt, jetzt habe ich Lust bekommen, das mal zu lesen. Ja, also im Prinzip bin ich da offen für alles und freue mich einfach, was die Leute sagen, warum sie mitgehen, was sie erwarten und was sie mir hinterher vielleicht erzählen, ob die Erwartungen erfüllt wurden.
Nach dem Sommer der Freiheit wird jetzt ins Vergessen getanzt. In den magischen Anfängen der 20er Jahre, in denen sich in München einiges verändert. Und politisch wissen wir, was passiert. Wir wissen es heute, was passiert. Und der dritte Band dieser offenen Trilogie, durch die sich einige Charaktere durchziehen, aber die in der Handlung völlig geschlossen sind, dieser dritte Band lässt er uns stürzen?
Da geht's um das Spiel der Hoffnung, wie der Titel lauten wird, und es geht um die goldenen 20er in einer Zeit, wo sie angeblich wirklich golden waren, nämlich von Mitte bis Ende der 20er Jahre, also wo wirklich Deutschland gebrummt hat, die Welt war irgendwie in Frieden und man hatte so das Gefühl, jetzt haben wir alle das gepackt. Und mir geht's darum zu zeigen, auch wenn einiges gefestigter war als jetzt im Vergleich zum Tanz des Vergessens, war doch vieles im Argen und vieles, was wir dann später erlebt haben als Nachgeborene, die das dann schon wissen, hat sich angedeutet und ich möchte so ein bisschen auch wieder zeigen, ja, diese Stimmung, die doch den einen oder anderen vielleicht schon ergriffen hat.
Bevor wir jetzt rausgehen zu den Büchermenschen und dann spazieren gehen durch wundervolles Wetter in München, Heidi Rehn-Wetter sozusagen, wundervolles Wetter, extra bestellt, hat Heidi Rehn einen Wunsch frei. Mit welchem Schriftsteller würdest du gerne spazieren gehen und die Schauplätze seines Romans besuchen?
Oh, einen einzigen. Einer. Das ist jetzt sehr, sehr bitter. Spontan sage ich jetzt Oskar Maria Graf, weil der in Wir sind Gefangene natürlich vieles von dem auch beschrieben hat, als damals Lebender, was jetzt im Tanz des Vergessens eine Rolle spielt. Leon Feuchtwanger erfolgt genau das Gleiche. Die beiden hätte ich schon ganz gerne und dann natürlich noch ein paar andere, aber ja, Oskar Maria Graf jetzt vielleicht einfach mal, weil das so ein Mensch wie du und ich ist und ich glaube, von dem hätte ich jetzt gerne noch mal das eine oder andere erzählt bekommen, persönlich, ja.
Heidi, vielen Dank für das kurze Gespräch und jetzt geht's raus zu den Büchermenschen und Münchner Bloggern und einfach spazieren auf deinen Spuren. Danke.
Ich freue mich, danke. Also wie gesagt, stellt euch vor, 1919, die Autos da weg und oben die Mansarde, ist jetzt keine richtige. Lou und Kurt werden wach. Was ist? Lou setzte sich auf, fuhr sich mit beiden Händen durch die kastanienfarbenen kinnlangen Haare und blinzelte in die blendende Helligkeit. Kurt stand vor dem brusthohen Gaubenfenster des engen Mansardenzimmers und versuchte, einen Blick auf die Straße zu erhaschen. Im gleißenden Sonnenschein schimmerte sein nackter, ausgemergelter Leib jungfräulich weiß. Statt sich umzudrehen, presste er die Nase jedoch nur fester gegen die Fensterscheibe. »Hörst du das?« Mit erhobenem Zeigefinger wandte er sich nach einer gefühlten Ewigkeit wieder um. »Da ist nichts.« Bedauernd zuckte sie mit den Schultern. »Genau das ist es ja.« Kurt kam zu ihr zurück und strahlte sie an. Seine grünbraunen Augen sprühten vor Übermut. Da ist nichts mehr zu hören, kein Schuss, kein Knall, kein gar nichts. Nicht mal die Kirchenglocken läuten. Dabei ist Sonntag und außerdem der vierte Tag, an dem die Weißen versuchen, die Roten niederzuknüppeln und die Stadt zurückzuerobern. Aber das heißt, setzte Lou an, um sofort von ihm unterbrochen zu werden, das heißt, es wird nicht mehr geschossen und gekämpft. Es ist vorbei, Lou. Wir können wieder auf die Straße, lass uns feiern, ich brauche frische Luft. Wir können zur Isar gehen oder in den Englischen Garten. Beim Monopterus lässt es sich wunderbar auf der Wiese tanzen. Neckend begann er zu singen. Links geht der Ferdinand und rechts Luise. Du sollst mich nicht Luise nennen. Sie griff nach dem Kopfkissen, um ihm den Mund zu stopfen. Ist ja gut, mein Luischen. Ich höre ja schon auf. Fresh grinsend wehrte er den Angriff ab. Judith hat recht. Du bist eine richtig verruchte Lu. Natürlich mit OU. Und wenn du nur nicht so viele Männer verschlingst wie deine berühmte Namensvetterin Lou Andreas Salome. Lass dich überraschen. Sie wollte ihn küssen, er aber wich ihr von Neuem im letzten Moment aus. Wir müssen raus. Nach dem entsetzlichen Grau der letzten Tage ist mir nach frischem Grün. Bestimmt trauen sich auch die Spatzen wieder an die frische Luft. Lang schon habe ich keinen Vogel mehr zwitschern hören. Das Knurren unserer Mägen und das Schießen der Gewehre hat einfach alles andere übertönt. Ach, ich freue mich so, dass es endlich vorbei ist. Und ist dir völlig egal, wer jetzt gesiegt hat? Sie musterte sein bartloses, fein gezeichnetes Gesicht, das durch die eingefallenen Wangen noch vornehmer wirkte. Wer weiß, was uns blüht, wenn die Freikorpler die Räteregierung zerschlagen haben. Ach, wir sind Theaterleute. Was kümmert uns die Politik? Als Österreicher muss ich mich sowieso nicht entscheiden. Ich wüsste doch gar nicht, wie. Nach den Erfahrungen der letzten Jahre habe ich keine Lust mehr, mich auf eine bestimmte Seite zu schlagen. Egal, ob die Weißgardisten oder die Spartakisten gesiegt haben, Hauptsache, sie hören auf, wild um sich zu schießen. Lass uns den Frühlingstag genießen und unsere Liebe leben. Ab sofort sind wir nur noch glücklich.
Ja, das Liebesglück.
Die Musik würde man gerne haben, die du in dem Buch immer
ja.
Sind so viele Lieder, darf man da irgendwie was, dürftest du mal was aufs Facebook stellen?
Oder, ich habe, also es ist ein bisschen schwierig.
Wegen der Rechte und GEMA.
Genau,
und so.
Also manche Sachen sind bei YouTube, aber dann eben nicht in den Aufnahmen, die ich sozusagen nenne, aber das wäre dann eine Möglichkeit, dass man andere, spätere Aufnahmen hat, ja. Dann ist es nicht... Ich habe mit jemandem gesprochen, der genau dieses Grammophon hat, muss ich noch sagen. Es gibt ein rotes Koffergrammophon, das ist mir erstmals im Theatermuseum begegnet bei der Ausstellung zu Carola Neher. Da steht es, die hatte dieses Koffergrammophon und ich habe witzigerweise leider gegen Ende, also als ich fast fertig war mit dem Roman, jemanden kennengelernt, der besitzt genau ein solches rotes Koffergrammophon aus dem Jahr 1919. Und der hat mir gesagt, also ich weiß nicht, es wurde vielleicht auch 1918 hergestellt, es gibt ganz, ganz wenige. Er hat es noch in grün, da gibt es ganz viele. Und dann haben wir darüber geredet, falls das mal was werden sollte, dass ich doch mal irgendwo lese und die Musik vorführen kann, dann dürfte ich dieses rote Koffergrammophon aber nur unter seiner Aufsicht neben mich stellen und er würde mir die Platten auflegen, weil das wusste ich vorher auch nicht, dass man beim Grammophon praktisch nach fast jeder Platte, nach diesen Schellackplatten, die Nadeln wechseln musste, weil die sofort hinüber sind.
Das musst du versuchen, einmal zu machen. Irgendwie eine ganz tolle Lesung mit,
dran.
Das wäre wundervoll, oder?
Binde am Arm am 4. Mai 1919 auch gemacht haben und hier zur Ecke Theresienstraße, Ecke Ludwigstraße gekommen sind. Ich habe euch ja eingangs dieses Foto gezeigt, wie am 2. Mai die Regierungstruppen hier runtergezogen sind. Am 4. Mai ist es jetzt ein bisschen ruhiger, weil die Regierungstruppen haben ja jetzt gewonnen und Lou erlebt jetzt diese Szene hier. Ein aufdringlicher Geruch nach verbranntem und Schießpulver hing über der Stadt. Auf der Ludwigstraße mit ihren beeindruckenden Regierungsgebäuden flanierten überraschend viele Münchner. So ängstlich sie sich in den letzten Tagen in die Häuser verkrochen hatten, so selbstbewusst zogen jetzt ganze Familien im besten Sonntagsstaat umher, um sich die Bescherung draußen anzusehen. Da die elektrische nach wie vor nicht fuhr und kaum Autos oder Droschken unterwegs waren, stand ihnen die gesamte Straßenbreite zur Verfügung. Mit hochgereckten Köpfen, selbstbewusst durchgestreckten Rücken und weit ausholenden Schritten taten die braven Bürger, als hätten sie von Anfang an gewusst, wie der Kampf um die bayerische Hauptstadt ausgehen würde. Frisch gestärkt blitzten die weißen Binden an den linken Oberarmen. Die meisten zog es zur Feldherrnhalle. Dort waren nach wie vor Barrikaden aus Fuhrwerken, Fässern und Steinen aufgeschichtet, streng bewacht von schwer bewaffneten Truppen, die ganz sicherlich nicht zu den Spartakisten gehörten. Über die gesamte Ludwigstraße lagen wild zerstreut umgekippte Karren sowie Reste von Fässern und Holzbalken. Leere Patronenhülsen auf dem Trottoir, Einschusslöcher an den Fassaden und zerschossene Fensterscheiben in den Häusern zeugten von den Gefechten, die hier getobt hatten. Sichtlich beeindruckt begutachteten die Flaneure die Kampfspuren, nickten einander einvernehmlich zu und zollten den Weißgardisten beflissen Respekt. An der Ecke zur Theresienstraße wies eine aus Holzkisten aufgeschichtete Straßensperre darauf hin, dass man nur auf Geheiß der Freikorpler seines Weges ziehen durfte. Stellt euch das hier noch schöner vor. Da unten in der U-Bahn ist ja diese wunderbare Aufnahme, wie das aussah. Und Luitpold, wie gesagt, war immer Treffpunkt, natürlich auch der Künstler, aber der Besseren. Es war natürlich immer etwas edler und schicker und französisches Weinrestaurant und Billardsäle, weltbekannt, angeblich eine der besten Billardsäle Europas zu der Zeit im Anfang des 20. Jahrhunderts. Hier haben sich Frauenrechtlerinnen getroffen, hier haben sich auch die bessere Gesellschaft hat sich getroffen. Und deswegen sitzt Judith immer hier und beguckt die und schreibt an ihren Artikeln für die Rote Wiener Arbeiterzeitung. Und der Oberkellner, der einäugige Oberferdinand, der betüttelt sie, wie das damals halt so war. Und Judith beschließt, ich habe ja erzählt, sie wird in ihrem Boxclub überfallen von SA-Trupps und niedergeschlagen. Das ist für sie der Punkt, wo sie weiß, sie kann nicht mehr in München bleiben. Sie geht wie so viele andere nach Berlin. Max ist inzwischen auch schon in Berlin. Lou ist noch hier, aber sie verkehrt jetzt in Kreisen, die Judith nicht so behagen. Und das ist jetzt im Frühjahr 22, also ein bisschen vor dieser letzten Szene, die ich eben gelesen habe. Und jetzt eröffnet sie Lou sozusagen, warum sie geht. Und sie sitzen ein letztes Mal gemeinsam im Luitpold. Kommen Sie nur schnell herein, meine Damen, empfing der einäugige Oberferdinand Lou und Judith an der Tür des Luitpold, als hätte er den ganzen Nachmittag schon auf sie gewartet. Dichte Schneetreiben hatte sie von Kopf bis Fuß durchnässt. Trotz der pelzgefütterten Stiefel waren Lus Zehen steif gefroren. Dienstbeflissen nahm Ferdinand ihnen die nassen Mäntel, Schals und Hüte ab, bevor er sie unter Verbeugungen zu Judiths Stammplatz geleitete. Wie immer, erkundigte er sich und rückte einhändig die Stühle zurecht. Nein, widersprach Judith, heute bitte zwei heiße Schokoladen mit einer ordentlichen Portion Schlagobers und zwei sehr großen Stück Torte. Sehr gern, die Damen. Über Herrn Ferdinands Antlitz huschte ein glückliches Lächeln. Als er Lus Verwunderung bemerkte, schwärmte er, Fräulein Lichtblau ist eine meiner letzten Gäste, die trotz der schwindelerregenden Preise noch bestellen, worauf sie Lust haben. Erschreckend, wer inzwischen alles aufs Geld schauen muss. Bald herrschen bei uns Zustände wie im Stefanie. Und die meisten Stammgäste halten sich den ganzen Nachmittag an einem einzigen Mokka fest. Wer hätte gedacht, dass eines Tages sogar für diejenigen ein süßes Hörnchen ein Luxus ist, die früher mittags schon den Champagner auf dem Tisch hatten und sich abends bei Kaviar, Austern und noch mehr Champagner im Tabarin die Seele aus dem Leib getanzt haben.
Mit Heidi Rehn spazieren gehen auf den Spuren von Der Tanz des Vergessens. Wie hat es dir gefallen?
Unheimlich gut. Es war sehr spannend, es war sehr emotional. Wir hatten tolles Wetter. Heidi kann wunderbar schön vorlesen und hat sehr viel Lust auf das Buch gemacht und das wird als nächstes gelesen.
Okay, danke. Nochmal mit Heidi spazieren gehen?
Ich fand es sehr schön. Also wirklich, das hat auch einem das Buch richtig nahe gebracht und wirklich Lust auf Lesen gemacht. Und ich bin jetzt schon ganz gespannt, bis ich daheim bin und anfangen kann.
Okay. Lesen oder nicht lesen jetzt?
Auf jeden Fall lesen, weil es einfach total interessant war, auf der Tour schon mal Eindrücke zu sammeln von Szenen, die man eigentlich noch gar nicht kennt. Und für mich war es ja doppelt spannend, weil ich München ja noch gar nicht kenne und jetzt kenne ich die Plätze halt nur unter dem Bild von dem Buch erstmal. Das ist schon noch was Besonderes.
Heidi Rehn, nach dem ersten Spaziergang in Anwesenheit von Münchner Büchermenschen, wie fühlst du dich jetzt?
Mega glücklich, dass es so eine schöne Tour war. Ich meine, das sind fantastische Münchner Büchermenschen, muss man dazu sagen, aber es war einfach mega toll, auch für mich. Dieses Feedback, diese Gespräche drumherum, hat mir einfach riesig Spaß gemacht.
Nochmal mit Heidi durch München?
Auf jeden Fall, jederzeit.
Lesen oder nicht lesen?
Lesen, natürlich.
Was hat dir am besten gefallen?
Die Schauspiel, also die Orte, die Geschehensorte vom Roman kennenzulernen, ja, fand ich ganz toll.
Mit Heidi durch München, Spaß gemacht? Suchtfaktor beim Lesen gestiegen?
Also ich hätte mich am liebsten eigentlich abgebrochen und hätte mich irgendwo hingesetzt und angefangen zu lesen.
Würdest du auch nochmal mitgehen zum Spazieren mit Heidi zum Tanz des Vergessens?
Auf alle Fälle. Ganz, ganz zauberhaft und schön und sehr, diese Schauplätze einfach anzuschauen, wo Lou und Kurt ihre Anfänge hatten, schon sehr schön.
Dann lassen die Münchner Büchermenschen das ausklingen. Tschüss. Das war die kleine literarische Sternwarte Astrolibrium. Arndt Stroscher gemeinsam mit Dr. Uwe Kulnig auf einem Stadtspaziergang mit Heidi Rehn durch das München ihres neuen Romans Tanz des Vergessens, erschienen im Knauer Verlag. Die Bilder zum Stadtspaziergang finden Sie in meinem Artikel. Der Link ist unmittelbar unter dieser Aufnahme im Kommentarfeld zu finden. Lesen Sie gut!